Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Info vom 27. November. Heute geht es hier ums Sparen und ums Performen.
Die aktuellsten Zahlen zu der unbezahlten Arbeit der Haushalte sagen aus, dass zwar die Männer ein bisschen mehr machen als vor ein paar Jahren, aber nach wie vor die größte Last bei den Frauen liegt.
Ab morgen berät das bernische Kantonsparlament das sogenannte Sparpaket. In unserer Serie beleuchten wir, warum vor allem Frauen davon betroffen wären. Und?
Was ist der Körper heute in der Performance? Was macht er? Wie tritt er auf? Quält er sich immer noch so stark wie in den 70er Jahren? Hat er Humor? Welche Medien braucht er? Oder tätowiert er sich? Oder was macht er genau heute?
Der Körper in der Performancekunst steht bei der 20. Ausgabe des Bone Festivals im Zentrum. Ein Talk mit den Festivalleiterinnen Marina Borovic und Sibyl Omlin.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Zuerst kommen wir zu den Nachrichten und die hat Katrin Hiss für uns auf Lager.
Gestern gab es ein deutliches Ja zum Tram nach Ostermundigen. Über 60% haben bei der städtischen Abstimmung dem Bau einer neuen Tramlinie zugestimmt. Umstritten war das Projekt unter anderem, weil über 200 Bäume den neuen Gleisen weichen müssten. Das letzte Wort zum neuen Tram wird die kantonale Stimmbevölkerung haben. Am 4. März nächsten Jahres kommt es zur Abstimmung, dies weil ein kantonales Referendum gegen das Tramprojekt ergriffen wurde. Wie SRF berichtet, kommt es in aargauischen Gemeindeparlamenten zu einem Linksrutsch. In den 10 kommunalen Parlamenten, welche gestern und im September neu gewählt wurden, gewinnt die SP 13 Sitze, die SVP muss deren 16 abgeben. In der Mitte gibt es kaum Veränderungen. Die Internationale Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die OECD, veröffentlicht heute ihren dritten Umweltbericht über die Schweiz. Wie das Bundesamt für Umwelt in einer Medienmitteilung schreibt, braucht es laut dem Bericht vor allem beim Schutz der Biodiversität und der Wasserqualität weitere Anstrengungen. So seien rund ein Drittel aller Tier- und Pflanzenarten in der Schweiz bedroht. Gute Noten erhält die Schweiz hingegen beim niedrigen Energieverbrauch der Wirtschaft und bei der Ressourceneffizienz. In Rumänien gingen am Wochenende über 20.000 Menschen auf die Straße, um gegen die geplante Justizreform zu demonstrieren. Diese sieht vor, das Korruptionsstrafrecht zu lockern und die Kompetenzen der Antikorruptionsbehörde massiv einzuschränken. In einer gemeinsamen Erklärung des Demobündnisses hieß es, eine politische Mafia habe die Kontrolle übernommen über Rumänien. Bereits vergangenen Winter kam es zu massiven Protesten in Bukarest. Damals hat der Widerstand der Bevölkerung eine Lockerung des Korruptionsgesetzes verhindert. Mit der neuen Justizreform plant die Regierung nun einen weiteren Angriff auf die Unabhängigkeit der Politik. Auf der indonesischen Insel Bali steigt die Angst vor einem Vulkanausbruch. Gestern haben die lokalen Behörden nach mehreren Eruptionen des Vulkans Agung die höchste Alarmstufe ausgerufen. Rund 40.000 Menschen haben laut Katastrophenschutzministerium die Gefahrenzone bereits verlassen. Der internationale Flughafen wurde geschlossen. Der Vulkan Agung war zuletzt in den 60er Jahren ausgebrochen. Über 1000 Menschen kamen damals ums Leben. Und noch zum Wetter. Morgen Dienstag teilweise Schneeregen, die Temperaturen sinken auf 2 Grad. Am Mittwoch dann vermehrt Niederschläge bei rund 3 Grad und auch aufs Wochenende hin kaum Wetterverbesserung. Es bleibt grau in grau und nass.
Rabe Info.
Massive Proteste sind ihm vorausgegangen. Nun berät ab morgen das bernische Kantonsparlament das sogenannte Sparpaket. Der Grosse Rat muss sich entscheiden, ob er Einsparungen in Höhe von 185 Millionen Franken durchsetzen soll. Einsparungen, welche vor allem auf Kosten des Bildungs- und Sozialwesens gehen und aber auch die Gesundheitsvorsorge betreffen. In unserer Serie zu den Konsequenzen der kantonalen Sparmaßnahmen stehen heute Frauen im Zentrum. Denn sie wären ganz besonders betroffen vom Paket aus der Feder des SVP-Regierungsrates Pierre Alain Schnegg. Kathrin Hiss hat nachgeforscht, warum das so ist.
Sozialen Kahlschlag stoppen. Unter diesem Motto gingen letzte Woche über 1000 Menschen auf die Straße, um gegen das kantonale Sparpaket zu demonstrieren. In den verschiedenen Reden ging es immer wieder um die Tatsache, dass Frauen besonders vom Sparpaket betroffen wären. Anna Baumeister, Teil des Kollektivs, welches zur Demo aufrief, erklärt warum.
Wenn man jetzt berücksichtigt, dass wir uns insbesondere einsetzen gegen die Sparmaßnahmen im Gesundheitsbereich, im Sozialen und in der Bildung, muss man mitbedenken, dass das drei Bereiche sind, in denen insbesondere Frauen tätig sind, bei denen es sich auch häufig um Care-Arbeit handelt. Und deswegen war es uns ein großes Anliegen, in die ganze Debatte die Frauen auch mit einzubeziehen bzw. in den Fokus zu setzen.
Durch Einsparungen bei sozialen Institutionen wie zum Beispiel der Spitex verschiebt sich die Care-Arbeit wieder vermehrt ins Private. Care-Arbeit, das ist Pflege- und Sorgearbeit, zum Beispiel Betreuung von älteren Verwandten oder der eigenen Kinder. Diese Care-Arbeit werde immer noch vor allem von Frauen geleistet, wie Lilian Fankhauser vom feministischen Netzwerk WIDE erklärt. Das Sparpaket hätte somit weitreichende Konsequenzen für Frauen.
Das bedeutet, dass sie statt eben erwerbstätig zu sein, nun wieder mehr, also dass wieder viel mehr Bedarf ist, dass sie zu Hause arbeiten. Das heißt, sie können in einem tieferen Pensum der Erwerbsarbeit nachgehen, bedeutet eben Ausfall des Lohnes und dann später auch Ausfälle der Renten. Dann kommt hinzu, wenn sie noch mehr Care-Arbeit zu Hause übernehmen müssen, bedeutet das nach wie vor tiefe Pensen, also dass sie häufig in Teilzeit arbeiten und dort ist ja, wie wir wissen, auch die Möglichkeit für Karriere sehr schwierig.
In erster Linie sind es Frauen, welche von Einsparungen bei sozialen Einrichtungen betroffen wären, denn sie sind diejenigen, welche im Privaten und unbezahlt die Betreuungsarbeiten übernehmen, welche die öffentliche Hand gestrichen hat. Obwohl sich auch immer mehr Männer der Care- und Hausarbeit annehmen, seien es immer noch Frauen, welche einen großen Teil der unbezahlten Arbeit verrichten.
Ich habe mir die Zahlen diese Woche angeschaut vom Bundesamt für Statistik. Die aktuellsten Zahlen zu der unbezahlten Arbeit der Haushalte sagen aus, dass zwar die Männer ein bisschen mehr machen als vor ein paar Jahren, aber nach wie vor die größte Last bei den Frauen liegt. Das sind immer noch mehr als 10 Stunden mehr pro Woche, die eine Frau im Haushalt macht, als die Männer.
Doch nicht nur die Verschiebung der Care-Arbeit vom Öffentlichen ins Private, von sozialen Institutionen oft zu Frauenhänden, wären Folge des Sparpaketes. Es gibt auch Einrichtungen, die Frauen unterstützen, welche ganz konkret betroffen wären von den Einsparungen. Eine dieser Einrichtungen ist Infra, eine Beratungsstelle, bei welcher sich Frauen kostenlos juristische Hilfe holen können. Nina Ochsenbein, Leiterin von Infra, spricht über die Folgen des Sparpaketes für die Beratungsstelle.
Das würde für uns bedeuten, dass wir die Beratungsstelle wahrscheinlich schließen müssten, weil der Kantonsbeitrag macht 95% unseres Budgets aus. Wir sind nur mit paar wenigen tausend Franken durch Spenden und Mitgliederbeiträge gedeckt.
Geschnürt wurde das kantonale Sparpaket von SVP-Regierungsrat Pierre Alain Schnegg. 185 Millionen Franken will er größtenteils auf Kosten von sozialen Institutionen einsparen. Die Folgekosten dieser Sparmaßnahmen seien jedoch weit höher, wie Nina Ochsenbein anhand der möglichen Schließung der Beratungsstelle Infra erklärt.
Ich denke, das würde riesige Kosten mit sich nehmen, weil viele kantonale Behörden verweisen an uns. Wir übernehmen eigentlich Staatsaufgaben, also Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, die Schlichtungsbehörde, die verweisen alle an uns und wir machen diese Beratung kostenlos und wir sehen im Moment nicht, wo die Frauen sonst hin sollten.
Ab morgen Dienstag berät nun der Große Rat über das Sparpaket. Der Widerstand dagegen in der Bevölkerung ist da, wie nicht zuletzt die Demonstration vom letzten Mittwoch zeigte. Anna Baumeister vom Kollektiv Sozialen Kahlschlag stoppen.
Es sind auf jeden Fall weitere Aktionen geplant. Die Demonstration war ein erster erfolgreicher Schritt. Wir sind aber überzeugt davon, dass wir weiter gehen müssen, weiter auch Widerstand leisten müssen gegen den sozialen Kahlschlag. Deswegen ist zum Beispiel morgen ein Aktionstag geplant, der heißt Wir sehen Rot. Und zwar rot wegen den geplanten Kürzungen, also die Wut, die da aufkommt, rot auch als Karte, die eigentlich dem bürgerlichen Parlament Stopp sagen soll, eben die rote Karte, rot als Stoppsignal gegen die Abbaupolitik. Und die Idee ist, eigentlich an dem Tag möglichst vielfältig mit roten Kleidern, roten Plakaten, roten Tüchern, Videobotschaften von Personen, die in Rot gekleidet sind, sozusagen rauszugehen und ein Zeichen zu setzen gegen die Spar- und Abbaupolitik.
Das bernische Sparpaket wird ab morgen im Grossen Rat verhandelt. Die Sitzungen des Kantonsparlamentes sind öffentlich und finden im Rathaus statt. Alle Hintergründe dazu und weitere Beiträge über die Konsequenzen des Sparpaketes gibt es online auf info.rabe.ch.
Rabe Info.
Hier geht es gleich um das Performance Festival Bone. Mit dabei bei der diesjährigen 20. Ausgabe von Bone ist auch Andres Lutz. Hier zusammen mit Frank Heiri zu hören, mit Floyd.
Ja, und zumal kommt der Chef rein und fragt, was ich da noch mache. Ich meine, ich hocke an meinem Platz am Listensortieren, wie immer um die Zeit, oder? Da kommt der Chef rein und was ich noch da mache. Ich so, ja, eben am Listen ausfüllen, warum? Ja, eben, ihr müsst doch jetzt mit denen gestellt zum Oberhänsli vor meinem Zahn. Und wenn ihr eins nicht mehr sagen, sei es ein hoher Gmatz vom Oberhänsli, von wegen, wo jetzt die Gestell wieder seid und so. Und ob einer mal könnt lüften, da innen stinkt es. Dumme Seelach. Ja, ich wüsste von nichts und die Schlägel haben nichts. Ja, es sei jetzt schon gut. Ich soll jetzt einfach sofort mit denen gestellt zum Oberhänsli kommen haben. Und ob ich schon mal etwas vom Tagesblatt gehört habe, da stöhnt es so. Dabei liest kein Schwein bei uns, das war ein Tagesblatt. Das ist so ein alter Furz von ihm, liest keine Sau. Das ist einfach zum ein bisschen Terror machen, oder? Das ist meine Version. Er hat es nämlich selber vergessen, der hure Seikvogel, und jetzt kann er Terror machen. Oder? Okay, der Schorsch und der Hund Gacko ins Lager über die Gestelle einladen und ohne zu Mittag auf die Autobahn. Es ist natürlich auch noch geschifft, was sie mögen. So richtig runterlassen. Was soll's, oder? Ich bin jetzt in den Bude hocken oder auf der Autobahn. Hocken im Transit, rauchen vorgebauten Hunds und warten, bis ich daheim bin. Und warten, bis ich ausgeladen habe. Warten, bis ich den Lieferschein überkomme. Warten, bis ich wieder gehen kann, bis es Abend ist. Warten, bis ich heim kann.
Schiffbald ist einfach ein Bein, weißt du, wo ist mir da? Ganz andere Anschüsse überstanden im Fall. Das ist geschifft an dem Tag. Ich konnte nur 80 können fahren. Ich mache jetzt wahrscheinlich noch einen Unfall wegen diesen Gestell, oder? Ich habe auf jeden Fall kurz vor dem Tunnel zappt, weil da haben die Lämpchen anfangen leuchten und nachher fertig. Aus Mocken verreckt, Kanallasser mehr fertig. Hat gerade noch gelangt auf den Pannenstreifen. Ein hoher Schwein ist nicht nur im Tunnel passiert, sondern 50 Meter davor. Ich habe es nicht geglaubt. Der Schorsch und der Hund Gacko auf dem Pannenstreifen im Seich. Das Beste war nicht der hoher Handy-Akku leer. Nein, halt Sack, ich habe es nicht geglaubt im Fall. Ich habe sie nachgeschissen. Ja, was wollte ich? Wollen? Ich musste ein Telefon suchen. Ich bin nach 2 Minuten seichnass. Ich habe sie nebenlassen. Es kommt glaub. Ja, und so weiter. habe dann eins gefunden, ist dann eingekommen und so. Es war ein kurzer. Von dem vielen Wasser hat es das Wasser irgendwie im Mocken aufgezogen. Die Batterie jetzt nicht mehr zündet oder was. Wäre jetzt jedem passiert, aber am Gacko passiert, das ist klar. Bin ich dann anderthalb Stunden spät zu Romanson gewesen. Da hat es geheißen, es sei die falsche gestellt. Sie haben die zusammenhängbar abgestellt. Und außerdem die mit der verstärkten Tabla, habe ich da auch noch einen halben Zusammenschiss kassiert. Okay, lasst es auf mich abseichen. Nasser kann ich heute nicht mehr werden. Zu los, ladet es ab, bin immer, es ist gut. Am Abend komme ich heim. Habe ich Nicole auf dem Beantworter. Sie kommen jetzt heute gleich nicht. Sie braucht ein bisschen Zeit für sich und so. Okay, Mann! Sie braucht ein bisschen Zeit für sich. Was immer das heissen soll, oder? Gibt es halt nichts zu fressen. Ja, eben, auf jeden Fall. Hau es auf den Balkon raus, was sehe ich. Hat doch so einen traurigen, sehr alten Pflänzchen geklaut. Das ganze Gras, das ich einen Sommer lang gepflegt habe, Rübis und Stübis, oder sind nur noch Töpfe eingestanden mit dem Stummel. Hat es mit der Schere abgeschnitten, der traurige Sech, der hohe Satan. Ich habe es nicht geglaubt. Es hat angeschissen. Der hat mich angeschissen. Ich bin rein. Haben wir mit dem letzten Gras einen Ofen gebaut. Bin aufs Nest gelegen und habe Dark Side of the Moon von der Floyd gehört. Ja, dann ist dann wieder gegangen.
Radio Info. Kultur.
Ambrosi Hoffmann, herzliche Gratulation, ein hervorragender vierter Rang hier in Weil. Ich glaube, man hätte das von den Trainingsresultaten her nicht unbedingt können erwarten. Kissertraining Total Gym.
Ja, sicher, heute ist mir sicher sehr gut gelaufen, ein Migros-Dinner, Sonntagsblick. Vor allem in den Gleiterabschnitt und im Lerchenschuss, dort ich sagen, habe ich nahezu eine Ideallinie können fahren. Ich wehe ein Pizzbund, Jockey, Rado, Felserwasser. Haben sicher ein Stückchen weit auch können von der tiefen Startnummer her profitieren. Landeslotterie, Jackpot, Rosa, Dulix. Aber es gibt so Tag, da stimmt wirklich fast alles.
Ein Mann und zwei Plüschtiere inszenieren ein Interview nach einem fiktiven Skirennen. So tönt es und sieht es aus in der Dr. Lüdi Show des Performance-Künstlers Andreas Lutz. Die Performance-Kunst, also die Kunstform irgendwo zwischen Theater und bildender Kunst, steht einmal pro Jahr in Bern im Zentrum, nämlich dann, wenn das Performance-Festival Bone stattfindet. Bereits zum 20. Mal geht das Bone ab Mittwoch im und um das Schlachthaustheater über die Bühne, wobei in der Jubiläumsausgabe der menschliche Körper im Zentrum steht. Michael Spahr hat die beiden Festivalleiterinnen Marina Borovic und Sibyl Omlin in ihrem Büro im Kulturzentrum Progr besucht und hat mit ihnen über die Kunst der Performance gesprochen.
Wir sitzen hier in einem Büro im Progr, wo das ganze Festival aufgegleist und organisiert wird. Und Sie haben mir jetzt soeben ein Glas Kefir gegeben, ein Getränk, das offenbar eine Rolle spielt am Bone Festival. Was für eine Rolle?
Genau, also Kefir wird uns eigentlich die ganze Woche lang begleiten. Es ist ein Teil des sogenannten Guesthouse-Projekts von Maya Minder. Das ist einfach ein Essen. Unser Hotpot, den wir jedes Jahr veranstalten und der dieses Jahr auch ein Teil vom Programm ist. Auch für das Publikum und die Gäste.
Essen, Ernährung, das hat sehr viel mit Körper zu tun. Der Körper spielt bei Performances grundsätzlich immer eine wichtige Rolle. Jetzt gebt ihr dem Körper an diesem Festival noch einen besonderen Platz. Was genau erwartet uns da?
Wir wollten natürlich ein bisschen zum Jubiläum, das Bone Festival feiert ja sein 20-jähriges Bestehen. Der Körper hat immer eine wichtige Rolle gespielt, auch bei den Aufführungen, bei der Programmierung möchten wir ein bisschen diese
Körperlichkeit, dieser Körperhaftigkeit von Performance heute befragen. Also was ist der Körper heute in der Performance? Was macht er? Wie tritt er auf? Quält er sich immer noch so stark wie in den 70er Jahren? Hat er Humor? Welche Medien braucht er? Oder tätowiert er sich? Oder was macht er genau heute? Und so versuchen wir eigentlich ein bisschen eine breite Palette zu zeigen, eben wie der Körper heute auftritt auf der Bühne der Performance in der Schweiz, aber vor allem eben auch in Wien. Wien ist ein Schwerpunkt im Bereich Körperarbeit in der Performance nach wie vor geblieben seit dem Wiener Aktionismus in den 70er Jahren. Und vor allem viele jüngere Performerinnen, auch vor allem Frauen, befragen immer noch den Körper. Was ist der Körper im öffentlichen Raum geblieben in der Performance, seit der Aktionismus hervorgetreten ist mit Performances von Vivali Export und anderen Protagonistinnen.
Die Performance-Kunst, Sie haben es soeben angesprochen, hat in den 70er Jahren so richtig Fahrt aufgenommen als eigene Kunstform. Weder Theater noch bildende Kunst, sondern irgendwo an der Schnittstelle. Ein Großteil des Festivals findet aber im Schlachthaustheater statt. Und das Programm sieht auch wie ein Theaterprogramm aus. Ist die Linie gar nicht so klar zwischen Theater und Performance-Kunst?
Also ich bin zum Beispiel sehr, sehr glücklich, mal in einem Theater Performance zu sehen wieder, weil man sieht oft eben Performance außerhalb vom Theater, also im öffentlichen Raum oder in einer alten Fabrik, in postindustriellen Orten. Und trotzdem ist das Theater, also die Bühne, die Theater haben ja heute nicht mehr alle nur historische Guckkastenbühnen mehr, sie haben meistens einfach einen neutralen schwarzen oder grauen Boden und gutes Licht, gute Technik. Und gerade das Schlachthaustheater natürlich mit seinen Mauern, mit seiner ganzen Anmutung ist natürlich ein Theater, das sich für Performance sehr gut eignet, würde ich einmal sagen. Aber die Performance selber auch wählt nach wie vor immer noch eigentlich auch theatrale Formen für ihre Auftritte, so Ministücke, aber auch Long-Duration-Performance von einer Stunde oder zwei Stunden und ist natürlich so immer auch auf einer Bühne zu sehen oder in einem Raum zu sehen. Und diesen Raum befragen wir mit dem Schlachthaustheater. Darüber hinaus ist natürlich das Theater selber heute seit der Postdramatik eine Form auch geworden, die diese Räume auch umgestaltet, die theatralen Räume, und selber auch mehr in performative Settings und Formate hineingeht. Also von daher macht es natürlich auch Sinn, dieses Festival nach wie vor am Ort einer freien Szene in Bern aufzuführen und zu zeigen, im Kontext auch mit theatralischen Formen, die wir auch präsentieren, zum Beispiel aus dem Tanz. Wir haben einige Stücke, die so eine Art Anti-Choreografien sind oder auch Musik, die natürlich immer auch auf einer Art Bühne sind und das Format eines Konzerts oder einer Aufführung mitbestimmen oder bestimmen.
Zum 20. Mal findet dieses Festival jetzt schon in Bern statt. Was hat sich verändert?
Es ist sicherlich größer geworden. Es ist auch internationaler geworden. Und sicherlich auch mit dieser Ausgabe interdisziplinärer, also dass wir auch über die klassische Performance in Richtung Tanz gehen und uns ein bisschen öffnen in verschiedene Richtungen.
Heute gibt es YouTube oder digitale Formate, wo sich Performances, die ja etwas Vergängliches auch haben, plötzlich bewahren und auch sehr leicht verbreiten lassen. Spüren Sie das auch?
Ja, also ich habe sicher auch gesucht in diesem Bereich von Performances, die mit Medien arbeiten, aber es ist jetzt in dieser Ausgabe sicher kein Schwerpunkt. Also wir haben wenig neue Medien, wenig Performances, die mit Web oder mit Apps oder mit Handy verbreitet werden. Aber Medien spielen im weitesten Sinn immer auch eine Rolle im Sinne von Objekten, von Dingen, die die Performer mitbringen in die Performances und natürlich auch Medien, in einem weiteren Sinn, Medien, also Vermittlung spielt immer eine wichtige Rolle und wir haben zum Beispiel eine Performance, die zu einer aktuellen Nachrichtensendung dann vom Abend selber reagiert, also auf die Meldungen mit einer musikalischen Handlung. Ich möchte jetzt noch nicht alles verraten, aber da geht es auch darum, was ist heute eigentlich die mediale Situation von uns und wie nehmen wir Medien wahr und was passiert mit uns, wenn wir Medien hören oder sehen, mit ihnen umgehen. Also ich denke schon, der Körper, gerade der Körper ist in der Performance in den letzten 20 Jahren durch die neuen Medien und vor allem aber eben auch durch die Applications auf dem mobilen Kommunikation sehr stark involviert worden. Ich erinnere an Mark Musi zum Beispiel, der einmal eine Übernachtung mit seinem Körper, also mit sich als Figur, angeboten hat, wo man live immer dabei sein konnte über eine Web-App oder eine Webseite, und auch andere Künstler, Künstlerinnen, die einfach das Handy oder auch Applications oder Algorithmen zum Beispiel, Transformation von Musik, Bewegung über Computerprogramme einfach fast schon automatisch mit verarbeiten. Das gehört heute wie dazu.
Der Vorteil an der Performance-Kunst ist ja, gerade wenn eben der Körper im Vordergrund steht, man braucht eigentlich gar nicht so viel. Man braucht nicht unbedingt eine Theaterbühne mit einer riesigen technischen Einrichtung. Viel Performance-Kunst passiert ja einfach auch auf der Straße als Überraschung oder als manchmal auch als Schock für die Leute. Was ist an diesem Festival geplant? In welchen Räumen wird noch performt am diesjährigen Bone-Festival? Ja, nicht nur im Schlachthaustheater.
Neben dem Schlachthaustheater wird noch vor dem Schlachthaustheater performt, also tatsächlich im öffentlichen Raum und beim Rathaus. Also wir bleiben in der Nähe des Schlachthauses, rund um das Schlachthaus.
Also wir haben ja gesprochen, wie Medien heute in der Performance sich artikulieren, aber auch der Raum und vor allem der öffentliche Raum. Und da haben wir natürlich uns auch überlegt, der Körper, der in den öffentlichen Raum geht oder mit Medien arbeitet. Da zum Beispiel ist ein ganz junger Performance, der Lukas Stäuble, der eigentlich eine Art Medium verwendet, die Tätowierungsnadel, die dann abnehmen lässt wie ein Pickup auf der Haut, und mit diesen Geräuschen und diesen, eigentlich mit diesen Elementen, die da passieren auf der Haut, eigentlich über einen Algorithmusprogramm oder ein Musikprogramm eine neue Art von Komposition oder Musik machen wird. Das wäre so ein Beispiel für, wie werden Medien heute in Performance eingesetzt. Und der Raum, das ist natürlich auch beim Körper, beim klassischen Performance-Stück ist das immer das Zentrale, der Umraum um den Körper. Also wie steht der Körper im Raum, was macht er? Und wir haben da auch eine Performance eingeladen aus Wien von Michael Michailov, der mit dem Raum und seinem Körper fast auf eine Art visuelle, sehr anschauliche Art auch arbeitet, weil er erweitert immer seinen eigenen Körper durch sein Kostüm. Und das Kostüm ist dann zum Beispiel entweder ein Schlafsack oder ein Zelt, das mit seinem Körper verbunden ist. Und mit diesen Arten von Erweiterung, Körpererweiterung, geht er immer öffentlichen Raum umher und spricht Leute an, lädt Leute ein, zu ihm in den Schlafsack zu kommen oder zu seiner Performance zu kommen. Und das versuchen wir dieses Jahr auch vor dem Schlachthaus, im Umfeld vom Schlachthaus, mit einer Performance von Michael Michailov.
Die Beziehung der Menschen zum Körper hat sich ja auch verändert in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Performances, die viel zu reden gaben in den 70er Jahren, das hatte viel mit Schmerz zu tun, den Körper bis aufs Äußerste zu treiben. Und heute haben wir so eine Kultur, wo sich jeder abfeiert und sich selbst und seinen Körper zeigt. Ich denke an die Selfies. Spürt man das in der Performance-Kunst auch?
Ja, immer noch. Also ich glaube, die klassischen Verletzungsperformance und Gefährdungsperformance, das ist heute natürlich schwierig einfach zu wiederholen. Man kann nicht mehr sich selber anschießen, das wurde schon gemacht. Und alle Arten von Schnitte und Stechen, Hauen, das findet immer wieder statt, aber natürlich in anderen Formen. Also wir haben auch Stechen und Hauen haben wir auch. Aber wir haben auch zum Beispiel eine Performance, auf die ich sehr, sehr neugierig bin, aus Wien. Das ist eigentlich eine Performerin, die sich heute eben staged. Also sie bringt sich auf die Bühne, so wie das heute ja sehr viele machen am Fernsehen. Es gibt Shows und Quiz und alles, und jeder Bürger kann heute an einem Ding teilnehmen, wo er sich selber auch stagen kann im Fernsehen oder in einer öffentlichen Show. Und Barbis Ruder ist so jemand, der sich selber auf Stage bringt und ein Stück aufführt mit sich selbst, das heißt Babeland. Sie vervielfacht sich, sie versucht sich zu verdoppeln und natürlich zu produzieren, wie heute in diesen Fernsehshows, die eigentlich dieses körperliche Performen heute für eine große Öffentlichkeit ja produzieren, könnte man sagen.
Das Programm ist sehr reichhaltig, wenn man es anschaut. Es gibt auch Mittagsperformances, es gibt dann Performances am späten Nachmittag und am Abend. Es sind ganz viele Leute da. Von was können Performance-Künstler eigentlich leben? Weil in der bildenden Kunst, da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Bilder oder Skulpturen zu schaffen und die zu verkaufen. Und beim Theater, da gibt es ganz klare Anstellungen. Aber die Performance, ja, wo ja oft viel freier agiert, wie erlaubt die Performance diesen Menschen allen irgendwie zu überleben?
Da sieht man vielleicht, dass auch die Performance in der bildenden Kunst eben immer interdisziplinär war. Also die Performance-Kunst hat eigentlich immer von einer Art Anstellungen oder Aufträgen gelebt. Natürlich kann ein Maler auch ein Bild malen oder ein Wandbild herstellen auf Auftrag. Aber die Performance-Kunst war immer sehr nah am Theater und am Tanz, auch historisch. Also die großen Körperkünstler, eben die wie Caroline Schneemann oder Yvonne Rainer, die kommen auch aus diesen interdisziplinären Feldern und die haben oft auch Tanzbühnen oder Theaterbühnen oder eben alte Kirchen bespielt, wo Theater gemacht worden ist, eben das andere Theater, das politische, gesellschaftliche Theater der 70er Jahre. Und dort war natürlich das Honorar, also die Gage, wie man im Theater sagt, war immer ein wichtiger Teil von diesen Einkommen. Natürlich hat, das ist auch etwas, was sich verändert hat in den letzten 20, 30 Jahren, also vor allem 20 Jahren, ist, dass die Performance mehr auch auf den Markt jetzt kommt, also auf den klassischen Kunstmarkt im Sinne von Fotodokumentationen, Videodokumentationen, Videorechten oder Skriptrechte an Performances. Also da gibt es auch ja heute eine Diversifizierung im Einkommen von Performance-Künstlern. Aber das Zentrale ist nach wie vor die Gage und wir arbeiten auch damit und das ist auch eine schöne Form, sich zu bedanken dann mit einer Übergabe, so jetzt ist der Abend vorbei und jetzt kriegst du dein Honorar sozusagen.
Wie geht es jetzt weiter nach 20 Jahren? Wie sieht eigentlich die Zukunft dieses Festivals aus?
Wir sind natürlich in Planung sicherlich für die nächste Ausgabe, also nächstes Jahr. Das hängt immer ab mit den Subventionen, die wir bekommen. Ich glaube aber so, eine Grundrichtung wird vermutlich auch gelegt am Roundtable, am Eröffnungsabend, wo wir mit verschiedenen Akteuren und mit Sibyl Omlin diskutieren werden, was war Bone, was ist Bone und wo geht Bone hin.
Und ist das dann auch eine Performance, wenn es diese Roundtable-Diskussion gibt?
Natürlich.
Sagt Marina Porobic, Geschäftsleiterin des Bone Performance Festivals. Ebenfalls gehört haben wir Sibyl Omlin. Sie ist die künstlerische Leiterin des Festivals, das am Mittwoch im Schlachthaustheater beginnt. Alle Infos zu Bones gibt's unter www.bone-performance.com. Gespräche mit verschiedenen Performance-Künstlerinnen gibt es in den nächsten Tagen auf unserem Sender zu hören, jeweils nach dem Rabe Info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Montag, den 27. November. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast, sowie Dossiers mit Videos, Bildern und Links zu aktuellen Themen. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen Dienstag. Unter anderem gratulieren wir dem Velo zu seinem 200. Geburtstag und schauen bei einem Musiktherapeuten vorbei. Beigetragen zu dieser Sendung haben Kathrin Hess und Michael Spahr. Mein Name ist Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.